Ich finde, es hat was mit Verantwortung zu tun. Also Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und nicht zu sagen, naja, irgendjemand wird mein Handeln schon irgendwann wieder rückgängig machen.
Dann wurde ich wirklich gebeten, dass wir einen umfassenden Standard entwickeln, der eben mehr abdeckt.
Enkeltaugliches Leben. Was genau ist denn für dich enkeltaugliches Leben? Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig und davon seit 8 Jahren als Partnerin bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Helene, heute dürfen wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit begrüßen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik, Sophie von Lilienfeld-Thorl. Sie ist eine beeindruckende Frau, die sich täglich mit vollem Einsatz der Herausforderung stellt, unsere Welt zu einem lebenswerteren Ort zu machen. Schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Magst du uns kurz über deinen Werdegang aufklären?
Ja, sehr gerne. Also ich bin das 2. Kind von 4 und bin aufgewachsen in einem Haushalt, der relativ, würde ich sagen, jetzt akademisch würde man das bezeichnen. Und wir sind viel umgezogen, deshalb glaube ich, bin ich vertraut mit Flexibilität und mich schnell irgendwo einfinden, anpassen. Und ich habe nach der Schule, also ich habe in der Schulzeit selber die Schule einmal gewechselt, bin von dem staatlichen Gymnasium auf die Waldorfschule und habe nach der Schule erstmal ein freiwilliges soziales Jahr absolviert in Kanada. Das war so ein Ding von, oh, ich muss ganz, ganz schnell raus, weg, ganz weit und was Eigenes erleben so. Genau, und bin da in Kontakt gekommen mit Gartenbau und dem Zusammenleben der Menschen. Habe einfach mal was anderes kennengelernt als jetzt eben Familienleben. Das war ein Leben in einer Gemeinschaft, in einem Kempel mit Menschen, die eine Behinderung haben. Und da gab es eben verschiedene Werkstätten und Bereiche. Und da bin ich eben zum ersten Mal in Kontakt damit gekommen, was Menschen alles auch mit Landschaft anstellen können und habe da eben mitgearbeitet in dem Bereich Gartenbau. Ja, und danach, als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich erstmal mit Biologie angefangen und das war tatsächlich erstmal, nee, also dann doch nicht so meins und habe dann umgesattelt und habe die Ausbildung zur Landwirtin gemacht und fand das dann sehr interessant. Also habe erstmal die konventionelle Ausbildung sozusagen gemacht und hatte dann eben doch sehr, sehr viele Fragen, wie kann man das freundlicher der Natur gegenüber gestalten und auch den Tieren gegenüber gestalten. Genau, und dann bin ich in Witzenhausen gelandet, habe dort ökologische Agrarwissenschaften studiert. Das war damals noch so, dass es eine Fachhochschule war und ich habe das Fachhochschuldiplom gemacht und habe in der Zeit des Studiums dann meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt und dann eben auch ein Kind bekommen. Ab dann wurde es so ein bisschen chaotisch, würde ich sagen. Dann hat man ja eben nicht nur, das kennt ihr beide ja auch, also hat man eben nicht nur das eigene Leben und das eigene Ziel irgendwie vor Augen und der Tag wird eben dann, muss doch irgendwie anders strukturiert werden, als man sich das vorgestellt hat. Da sind wir in ein kleines Dorf gezogen in der Nähe von Witzenhausen und haben eben auch da schon mal was versucht aufzubauen und dann nach ungefähr 10 Jahren ist tatsächlich leider das dermaßen missglückt und dann auch die Ehe missglückt und dann auch meine Gesundheit missglückt. Also es gab sowas wie so einen totalen Breakdown. Zum Glück sind meine Kinder geglückt und ich habe eben nach diesem Zusammenbruch ein paar Jahre gebraucht, um sozusagen wieder auf die Füße zu kommen und auch mich gesundheitlich wieder zu berappeln. Ich hatte in der Zeit, auch kurz bevor meine Ehe zu Ende ging, habe ich in einer Zertifizierungsstelle gearbeitet hier in Göttingen, die Bio-Lebensmittelkontrollen macht, also eben die Kontrolle, die hinter dem Bio-Siegel steht, und habe da im Grunde das Handwerkszeug gelernt, was man für Zertifizierungen und so braucht, und hatte mich dann eben in dieser Zeit nach Trennung und so weiter dann selbstständig gemacht und war dann eben Auditorin. Bin da dann auch in diesen Bereich Non-Food gekommen, also ökologischer Non-Food. Das bedeutet eben die Naturkosmetik und die ökologischen Wasch- und Reinigungsmittel. Und habe da eine ganze Zeit als Selbstständige, als Auditorin eben gearbeitet. Das war dann ja auch eine Phase, also wo ich mehr oder weniger alleinerziehend, Mutter und irgendwie noch nicht so richtig im Beruf angekommen. Und das war einfach echt auch eine Zeit der Suche. Und da war ich sehr glücklich, als eben Unternehmen an mich herangetreten sind und eben gesagt haben, also das ist schön und gut hier mit dieser Naturkosmetik-Zertifizierung, aber wir machen ja noch sehr, sehr viel darüber hinaus. Also wir haben ja nicht nur Rohstoffe aus nachwachsenden Quellen, sondern wir nutzen Ökostrom, und ich meine, das war 2009 ungefähr. Da war das schon noch, also da war das noch revolutionär, mehr oder weniger, dass man halt eben wirklich 100% Ökostrom. Genau. Und denen hat das sozusagen nicht ausgereicht, diese Zertifizierung der Inhaltsstoffe. Dann wurde ich wirklich gebeten, möchtest du nicht ein Projekt daraus machen, dass wir einen umfassenden Standard entwickeln, der eben mehr abdeckt als nur die reinen Inhalte, die in dem Produkt drin sind. Also ich war ja eben auf der Suche irgendwie nach meiner Nische, meinem Platz, der Möglichkeit, irgendwie das, was ich in die Welt bringen möchte, auch umsetzen zu können, und habe das eben dankend angenommen. Daraus ist im Grunde die GFAW entstanden. Genau, und richtig in Fahrt gekommen ist es dann, als ich so ein Gründerstipendium bekommen habe und das dann eben auch finanziert wurde, diese Gründung. Und seit Anfang 2012 gibt es eben dann auch die GFAW. Und mit der beschäftige ich mich hauptsächlich Tag und Nacht. Naja, nee, nicht so ganz, aber fast.
Ich hoffe nicht auch nachts.
Die GFAW, die Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik, was genau ist das? Für jemanden, der das noch nie gehört hat, was machen die?
Ja, das ist sehr schwierig zu erklären, weil wir tatsächlich da neue Wege gehen. Also von der Rechtsform ist es eine GmbH, aber von der Tätigkeit, die sie macht, und von den Zielen und von dem, wie wir auch arbeiten, ist es eigentlich wie eine NGO, beziehungsweise im Grunde wie ein Verein. So, also bei uns kann man zwar nicht richtig Mitglied werden, das geht halt nicht, weil eine GmbH, die hat ja einfach feste Gesellschafter. Wir binden halt eben unsere Kunden so ein in die ganze Entwicklung unserer Arbeit und die Hintergründe unserer Arbeit, als wäre das eben ein Verein. Und tatsächlich ist es so, als wir das gegründet haben, war ich sehr lange am Hadern, welche Rechtsform wählen wir jetzt, und hätte es damals das gegeben, heutzutage gibt es diese Purpose-Bewegung, wo die Rechtsform eben schon sicherstellt, dass es eigentlich also eine GmbH ist, die aber ein gebundenes Vermögen hat. Die werden ja meistens gegründet, um dann irgendwann richtig groß und viel Kapital und so weiter zu generieren, um dann an die Börse zu gehen. So, und das ist aber überhaupt nicht unser Ziel. Also wir wollen einfach eine Rechtsform haben, mit der wir eine beschränkte Haftung haben und in der wir agieren können. Aber unser Unternehmenszweck, der ist der Nachhaltigkeit gewidmet und nicht dem gewidmet, dass wir ganz viel Kapital generieren. Da irgendwie sowas Passendes, das gab es halt nicht, und deshalb ist das bei uns halt so eine Mischform. So, also das ist eben das, was man zu der Rechtsform sagen kann. Und sonst, ja, also ich kriege oft die Frage, was macht ihr eigentlich? Tatsächlich ist das nicht so ganz einfach zu beantworten. Also von dem, was wir anbieten, sind es eben Zertifizierungssysteme, die wir selber aber eben auch nicht zertifizieren, sondern das macht die Zertifizierungsstelle. Wir geben die Kriterien vor, nach denen die Zertifizierungsstelle entweder das Unternehmen oder eben auch ein Produkt prüfen soll, und vergeben dann nach einer erfolgreichen Prüfung das Siegel. Die Einnahmen, die wir generieren, die sind eben Lizenzgebühren. Also die Siegel, die wir vergeben, damit ist eine Lizenzgebühr verbunden. Und mit dieser Gebühr finanzieren wir dann das Aufrechterhalten der Kriterien, also dass die immer noch der Zeit angemessen sind. Die müssen immer wieder mal überarbeitet werden. Da muss immer noch mal nachjustiert werden. Und das machen wir eben nicht einfach nur alleine, sondern eben wirklich im Austausch mit unseren Kunden. Aber dass wir eben nicht von oben herab einfach sagen, so, das ist jetzt notwendig, das müsst ihr jetzt umsetzen, fertig, sondern dass wir immer in einem Dialog sind mit unseren Kunden und das immer versuchen abzugleichen. Also das, was notwendig ist und das, was geht. Und dazwischen einen Mittelweg zu finden. Und das ist im Grunde unsere Hauptarbeit. Und natürlich versuchen wir auch, unsere Siegel bekannt zu machen, was tatsächlich im Moment noch nicht das ist, wo ich richtig glücklich drüber bin, weil wir einfach noch eine sehr kleine Firma sind, immer noch im Aufbau, sehr wenig Budget dafür haben, also wirklich richtig groß ins Marketing zu gehen. So.
Marketing ist ein gutes Stichwort. Auf eurer Website habe ich gelesen, ist ganz tolles Wort, enkeltaugliches Leben. Also fast schon philosophisch, ist wirklich sehr, sehr schön. Was genau ist denn für dich enkeltaugliches Leben?
Ja, das ist auch ein Begriff, den ich lieber mag als jetzt, sagen wir mal, zukunftsfähig oder ja auch regenerativ, finde ich, trifft es noch nicht so richtig. Und ich weiß nicht, ob ich mit enkeltauglich auch wirklich das Wort gefunden habe, was es wirklich trifft, was ich meine. Tatsächlich, glaube ich, kommt es dem am nächsten. Also was ich meine ist, dass ein Leben jetzt gelebt wird, was nicht auf Kosten der zukünftigen Generationen stattfindet und was wirklich auch langfristig gedacht ist. Nicht eben nur eine Legislaturperiode und auch nicht irgendwie, ja, also als ich 12 war, ist ja dieses Tschernobyl-Unglück passiert, das Reaktorunglück. Und damals habe ich wirklich gedacht, wie kann eine Menschheit eine Technologie so umsetzen, in die Welt setzen, die so ein hohes Risiko in sich birgt? Und ich fand das unvorstellbar. Und für mich ist enkeltaugliches Leben, dass wir das eben nicht verwenden, auch wenn wir jetzt kurzfristig vielleicht CO2 einsparen würden. Aber das Risiko ist einfach viel zu groß und auch der Schaden, der entsteht, der ist ja nicht nur unsere Generation, sondern auch die Nachkommende oder sogar die noch Nachkommende und die Kindeskinder und so weiter. Also, dass die eben berücksichtigt werden, genau. Das ist das, was ich meine mit enkeltauglich, ja.
Also nicht nur der kurzfristige Horizont eigentlich, sondern wirklich der langfristige. Ja, das finde ich ein schön. Also ich finde das Wort sehr, sehr schön. Das bringt so schön weiter nach hinten, ne? Gar nicht zu sagen, so, wir müssen jetzt die Welt retten, also wir müssen sie insofern retten, dass es sie dann immer noch gibt.
Mhm, ja.
So wie dann jede Generation damit umgeht, ist ihre Sache, aber wir machen es gerade irgendwie sehr, sehr schlimm, ja, immer mit der Hoffnung auf, ja, dann die Technik wird da irgendwann Lösungen für finden, so CO2, irgendwann saugen wir das aus der Luft, so lange pusten wir einfach weiter rein. Na, sehr spannend.
Ja, ich finde das auch immer schade, dieses Abwälzen auf eine technische Lösung. Also ich persönlich sehe auch für uns Menschen da ziemlich viel Wachstumspotenzial, also was wir einfach an Menschlichkeit wachsen können. Also die Technik ist ja immer eine Essenz unseres Intellekts. Tatsächlich aber eben, ne, genau wie du es gerade beschrieben hast, wenn wir an unserem Verhalten festhalten und eigentlich nur eine Technik, die Konsequenzen unseres Verhaltens auflösen soll, dann verpassen wir einfach die Chance, dass wir vielleicht eben irgendwie an unserem Verhalten, Bedürfnissen oder an unseren Einstellungen was ändern können. Und ich glaube auch, dass dieser Weg, der Weg der Technikgläubigkeit, dass der eine Sackgasse ist. Ich sehe unsere Aufgabe woanders. Also nicht die Technik als Lösung herbeiführen, sondern dass wir in unserem Zusammenleben eben was Enkeltaugliches finden.
Ich finde, es hat was mit Verantwortung zu tun. Also Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und nicht zu sagen, naja, irgendjemand wird mein Handeln schon irgendwann wieder rückgängig machen, wie du sagst, sondern zu sagen, nee, das, was ich tue und auch was ich nicht tue, hat halt einfach Konsequenzen. Und ja, hoffentlich gibt es irgendwann eine technologische Lösung, dass wir die 1,5 vielleicht doch noch halten können. Aber das kann halt nicht funktionieren, indem wir einfach weitermachen und sagen, ja, bis dahin wird sich halt nichts ändern, weil Verantwortung habe ich nicht, die Technik wird es irgendwann bringen. Das finde ich einfach so kurz gesprungen und so unverantwortlich.
Ich stimme zu.
Aber zurück. Welche Rolle und Bedeutung haben denn für dich Zertifizierungen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt im Allgemeinen?
Ja, tatsächlich ist es nur ein Baustein von vielen. Also ich finde, die sind eine Hilfestellung, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin ja auch Mutter und ich bin ja auch Verbraucherin. Ich gehe genauso einkaufen wie ihr alle auch und stehe dann oft auch in dem Laden. Und ich meine, ich bin vom Fach, aber selbst ich finde es extrem schwierig und diese ganzen Kaufentscheidungen und so weiter. Und mache ich das jetzt so? Und meistens ist das etwas Schlechtes gegen was anderes Schlechtes tauschen und so. Und es gibt einfach nicht das Richtige. Tatsächlich finde ich, sind diese Siegel eine grobe Orientierung. Ich sehe Zertifizierung jetzt, was Verbraucher angeht, wirklich eben als eine Orientierungshilfe bei der Kaufentscheidung. Aber was sozusagen auf die andere Seite die Unternehmen angeht, sehe ich Zertifizierung als also nicht nur einen Baustein von vielen, sondern einen sehr wesentlichen Sockel, würde ich jetzt mal sagen. Sowas wie eine Basis, also dass das integriert sein sollte in die komplette Unternehmensstruktur, in die Philosophie, in die Ausrichtung, in die Art und Weise, wie das Unternehmen auch Entscheidungen trifft, wie es im Grunde das ganze Management organisiert. Für Unternehmen eher, dass sie auch der Gesetzgebung immer so ein bisschen einen Schritt voraus sind und dass sie einfach auch wissen, was notwendig ist, was sie erfüllen müssen.
Ich bin die Nachhaltigkeitsbeauftragte von Verwendo und meine Empfindung aus unternehmerischer Sicht ist aber auch Orientierung. Denn wir sind nachhaltig, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen es bleiben und wir wollen was tun. Aber in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, ich sage immer liebevoll, uns versiegeln zu lassen, haben wir uns auch eine Vorgabe gesetzt, die wir einhalten müssen, wollen natürlich, aber müssen. Und da haben wir nochmal einen Riesenschritt nach vorn gemacht. Vieles wussten wir noch nicht. Vieles haben wir noch nie dokumentiert. Oder es kommen neue Regeln dazu, an die wir vorher nie gedacht hätten, wenn man so an indirekte Emissionen zum Beispiel denkt, an die jetzt niemand wenn er sagt, ich kompensiere jetzt eine Sache, dann denkt er nicht an indirekte Emissionen. Sowas kommt ja dadurch zu uns. Und für mich ist das auch eine totale Orientierung auf dem, sagen wir mal, nachhaltigen Markt, der ja doch sehr groß und auch teilweise sehr grün gewaschen sein kann. Und das ist es aus meiner Sicht. Und es hilft uns total weiter, so ein Siegel.
Das ist schön zu hören, weil dann erfüllt es seinen Zweck.
Mich würde interessieren, ob ihr Erhebungsdaten habt, dass die Bedeutung von Siegeln und Zertifizierungen für die Konsumenten zunimmt über die Jahre, also 2012, seitdem ihr dabei seid? Ist das für die Kunden wichtiger?
Ja, tatsächlich. Also wir selber machen keine Erhebungsdaten. Das wäre ein Teil von dem Marketing, wo uns einfach im Moment das Budget findet. Aber also was ich gerne oft zitiere, ist die Utopia-Studie. Also Utopia, diese Plattform, kennt ihr vielleicht, die haben 2019 eine Umfrage und eine Studie gemacht und ich glaube nicht, dass die besonders repräsentativ ist, aber bei den Lesern von Utopia, die schon Richtung nachhaltig orientiert sind, war es so, dass 78% der Befragten finden diese Siegel hilfreich und das ist erstaunlich, weil nur 28% davon haben so eine Idee oder eine Vorstellung, was die bedeuten. Also da klafft so ein bisschen was auseinander, wo ich persönlich jetzt sagen würde, genau das ist der Vertrauensvorschuss, den Verbraucher der Wirtschaft im Grunde schenken.
Wie, dass es einen Riesenunterschied macht, ob ich ein Demeter Bio-Produkt kaufe oder ja. Aldi Bio, um mal einen zu nennen.
Genau, und es gibt so ein bisschen jetzt neuere. Ich habe im Vorfeld jetzt zu diesem Podcast auch nochmal gesucht und ich finde es erstaunlich, dass die relativ alt sind, diese Zahlen. Von 2021 zum Beispiel hat Statista eine Umfrage gemacht. Das ist allerdings nur bezogen auf das Bio-Siegel. Haben eben gesagt, dass 45% der Befragten vertrauen in das Bio-Siegel. Vorher, also 2020, das wird jetzt zitiert als Grundlage für die Green Claim Verordnung. Ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, dass die EU-Kommission sich darauf beruft, dass Verbraucher, das war 2020, also 66-76% der Verbraucher sind bereit, mehr zu zahlen für ein Produkt, was nachweislichen Benefit für entweder Umwelt oder Nachhaltigkeit bietet. Und das ist relativ alte Zahlen. Also das finde ich interessant, weil die EU-Kommission eben das wirklich auch zitiert in ihrem Entwurf für diese Green Claim Directive. Das ist ja das, wo der Gesetzgeber jetzt nachzieht, also wo der eben sagt, okay, diese vielen, vielen Umwelt- und Nachhaltigkeitssiegel und Kennzeichnungen und so weiter, da das wird reglementiert werden. Also die ist jetzt verabschiedet worden auf EU-Ebene. Die Nationalstaaten haben 2 Jahre Zeit, die in nationales Recht umzuwandeln. Und dann wird es so sein, dass sowas wie umweltfreundlich oder klimaneutral, wenn da nicht wirklich ein Zertifizierungsverfahren dahinter steckt und auch wissenschaftlich das sozusagen nachgewiesen werden kann, dass das nicht mehr erlaubt ist.
Die richtige Richtung. Ich würde das für unsere HörerInnen gerne einmal verlinken in den Shownotes. Deshalb wäre es natürlich cool, wenn ich die Links von dir kriegen könnte.
Auf jeden Fall.
Nochmal eine ganz andere Frage. Wie entwickelt ihr denn die Standards und Zertifizierung? Also wie kommt ihr auf die Bereiche, die Themen, die es dann durch eine externe Stelle zu prüfen gilt?
Also es gibt ein paar Kriterien, die wir uns selber gegeben haben. Also das ist auch das, wo wir uns, glaube ich, eben unterscheiden, auch von einem Verein oder nochmal diese Frage, was macht ihr eigentlich als GFAW? Ich habe das eben leider nicht gefunden, sowas wie ein Rahmenwerk, nach dem man eigentlich Kriterien entwickelt. Also das stimmt nicht, es gibt schon eine Norm, wie irgendwie Zertifizierungssysteme aufgebaut sein sollen, aber was heißt das jetzt in Bezug eben auf Nachhaltigkeit? Da haben wir uns selber sowas wie elementare Fragen gestellt. Die sind auf unserer Webseite, kann man die auch nachlesen. Das ist sowas wie, wenn es im Raum steht und dass ein neues Kriterium dazukommt oder ein neues Thema dazukommt oder wir ein Thema nochmal neu angucken müssen, dann fragen wir uns immer erstmal, also trifft es überhaupt den Geltungsbereich des Standards? Also da müssen wir eben unterscheiden. Haben wir jetzt eine Unternehmenszertifizierung oder eben eine Produktzertifizierung? Genau, und dann geht es eben darum, würde das Kriterium wirklich ein Unterscheidungsmerkmal liefern bezüglich entweder einem nachhaltigeren Unternehmen gegenüber einem nicht so nachhaltigen Unternehmen? Also ist das dann wirklich ein Unterscheidungsmerkmal? Und wäre zum Beispiel mit diesem Kriterium auch ein Rebound-Effekt verhindert? Also das nützt ja nichts, wenn wir ein Kriterium aufnehmen, was dann wiederum einen Rebound-Effekt verursacht. Also sowas wie zum Beispiel, wenn wir sagen würden, nur mal hypothetisch, die Autos sollen weniger Kraftstoff verbrauchen, deshalb machen wir sie leichter und dann werden sie aber mehr gefahren und haben dann im Endeffekt mehr Kraftstoffverbrauch, obwohl wir dieses Kriterium eingeführt haben, aber der Effekt ist dann halt eben einfach der gegenteilige sozusagen. Und das versuchen wir schon bei der Kriterienentwicklung mit zu berücksichtigen. Also manchmal muss man auch sagen, ja, wissen wir nicht so genau, das können wir bis jetzt noch nicht abschätzen, aber deshalb ist es eben notwendig, dass wir da regelmäßig eben nochmal drauf gucken auf die Kriterien. Und so haben wir uns eben so ein paar Kriterien für uns selber, also die Kriterien sozusagen selber durchlaufen müssen, gegeben. Also wir arbeiten so, dass wenn uns irgendwie, also was begegnet sozusagen in der Form, es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt neue technische Erkenntnisse, es gibt von Seiten der Unternehmen einen Wunsch, dass wir nochmal ein Thema mit aufnehmen. Das sammeln wir alles im Laufe des Jahres, machen daraus sowas wie einen Vorschlag. Also wenn diese Parameter durchlaufen sind, die wir uns selber ja gegeben haben und wir aber sagen, ja, das macht Sinn, also das könnten wir aufnehmen, dann gibt es einen Entwurf und mit diesem Entwurf laden wir dann eben alle Kunden zu unserem Arbeitsgruppentreffen ein und dann wird das eben diskutiert. Genau, so entstehen diese Kriterien.
Ja. Und entwickelt ihr nur die Kriterien? Oder auch die Parameter, nach denen dann die externen Zertifizierungsstellen das prüfen sollen. Weil das frage ich mich immer wieder, aus einem Kriterium muss dann ja auch was Messbares werden, was man irgendwie beobachten, messen, wiegen, schätzen kann irgendwie. Wie ist der Prozess?
Genau, das ist dann das Nächste oder das läuft sozusagen parallel bei den Arbeitsgruppentreffen mit. Deshalb sind da auch immer die Zertifizierungsstellen eingeladen. Wenn wir uns etwas wünschen an einem Kriterium, dass das mit reinkommt und dann besprechen wir es halt in dem Kundenkreis, das könnte umgesetzt werden und dann besprechen wir es nochmal mit der Zertifizierungsstelle, wie wäre das? Wir stellen uns vor, das kann man so und so messen, könnt ihr euch das auch vorstellen und so, also so ist es sozusagen ein Zusammenarbeiten, bis dann am Ende halt eben wirklich etwas rauskommt, also der Standard ist das Ergebnis und das veröffentlichen wir so nicht. Das stimmt, das wäre nochmal eine Maßnahme, dass wir veröffentlichen, was die Zertifizierungsstelle dann eigentlich prüft. Na, also im Bereich der Produktzertifizierung haben wir es veröffentlicht, also das steht in diesem Anleitungsschreiben für die ganzen Neukunden. Aber was jetzt TSE angeht, da ist das alles in dem Programm hinterlegt, was wir anbieten, was die Zertifizierungsstelle halt eben prüfen soll. Stimmt, das nehme ich noch als eine Anregung mit, dass wir das vielleicht nochmal veröffentlichen können, ja.
Schau mal, dann haben wir ja sogar noch einen Mehrwert mitgebracht.
Ja, sehr gut.
Dumme Fragen gestellt.
Nee, überhaupt nicht dumm.
Manchmal hilft das.
Ja, ich finde ganz, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde ganz oft hilft das, wenn Leute vermeintlich dumme Fragen stellen, weil man schon so tief drin ist im Prozess, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass es diese Frage gibt.
Total.
Ja. Das CSE-Siegel, habe ich gelesen, ist eine Kombination aus Management-, Unternehmens- und Produktzertifizierung und damit der anspruchsvollste und umfassendste Nachhaltigkeitsstandard. Ich habe das natürlich noch mal ein bisschen recherchiert und bin auf verschiedene Seiten gestoßen, wo sie das auch gegenüberstellen. Und da wird CSE tatsächlich als eines der umfassendsten auf jeden Fall beschrieben. Was sind da so Parameterkriterien? Magst du ein paar nennen?
Ja, also oder vielleicht eher den Vergleich. Also es gibt ja einige Normen, die eben eine Management-Zertifizierung vorrufen, sage ich mal. Also das wäre eben die ISO 14001 zum Beispiel, die eben festlegt, wie ein Management-System für ein Umwelt, jetzt sage ich eben auch umweltfreundliches Unternehmen, gestrickt sein muss. Das wäre eine reine Management-Zertifizierung. Dann gibt es diese Kriterien oder Anforderungen wirklich an die Produkte, also dass die zum Beispiel möglichst wenig Petrochemie drin haben, dass die möglichst einen langen Lebenszyklus haben, dass die Verpackungen recyclingfähig sind und sowas. Das sind ja wirklich ganz klare Sachen, die sich auf das Produkt beziehen und die nicht das gesamte Unternehmen abbilden. Und diese Unternehmenszertifizierung, da gibt es ja auch einige, die gucken sich genauer an, welche Vision das Unternehmen hat und welche Schritte es unternimmt, um dieser Vision gerecht zu werden. Und bei CSE ist das tatsächlich alles in der Kombination, weil wir eben finden, wenn schon ein Unternehmen sich als zertifiziert nachhaltiges Unternehmen bezeichnen darf, wirklich auch mit dieser Krone, die dann hinterher das Siegel ja im Grunde darstellt, dann muss es auch wirklich eben anspruchsvoll sein und dann müssen im Grunde diese drei Sachen, die ich gesagt habe, also eben diese grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens, dann wie ist das Management aufgebaut, also wie findet das dann wirklich in dem Alltag statt, diese nachhaltige Wirtschaftsweise und was kommt am Ende raus, also die Produkte, die dann herauskommen, die müssen natürlich auch sich einer Prüfung unterziehen, dass das alles drei eben zusammengefasst sein muss und eben wirklich, um das Vertrauen der Verbraucher im Grunde zu schützen, wenn die halt eben sehen, ah, das ist ein Produkt aus einem nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen mit CSE-Siegel, dann können die wirklich sicher sein, dass eben diese drei Aspekte da berücksichtigt sind.
Und nur das ist nachhaltig. Also alles andere ist ja für den Endverbraucher gar nicht nachhaltig, weil er nie genau weiß, woran er ist. Und auch, was ich eben über das Unternehmen gesagt habe, dann fehlt ja natürlich auch wieder die Orientierung im Unternehmen.
Genau.
Wie viele Unternehmen lassen sich denn schon nach CSE zertifizieren?
Ja, tatsächlich, da wünschte ich, das wären mehr. Im Moment sind es 12, genau uns eingeschlossen. Wir sind eben mehrere Branchen. Also ihr seid ja jetzt, das finde ich ganz wunderbar, ihr seid ja Vertreter einer der Dienstleistungsbranche und wir haben eben noch Produktionsunternehmen, sowohl eben für Lebensmittel als auch eben für den ökologischen Non-Food-Bereich. Das hat noch nicht stattgefunden. Mein Wunsch wäre natürlich auch, dass eine Bank sich eben auch CSE zertifizieren lassen kann. Wir haben es eigentlich im Grunde so aufgeteilt, also Dienstleister, Produktion und ja, Handel eigentlich auch. Das stimmt, da ist jetzt ein neues Unternehmen dazugekommen, was in den Bereich Handel reinfällt. Also das ist eben auch die Idee, die hinter CSE steht, dass es branchenübergreifend ist, damit Verbraucher eben nicht in diesem Wust oder in diesem Dschungel von Siegeln sich da irgendwie, ne, dann gibt es irgendwie eins nur für eine Sparte im Consumer-Bereich oder so, und dann gibt es nur ein Siegel für Dienstleister und dann wieder ein Siegel für Handel und so weiter. Und jedes Mal ist es ein neues Zeichen. Und da hatten wir halt eben die Idee, nee, dass es eben ein Siegel gibt für ein nachhaltiges Unternehmen, unabhängig davon, was das Unternehmen jetzt macht. Aber tatsächlich, also ich wünschte mir, es würden mehr Unternehmen noch dazukommen.
Aber aufgrund der Richtlinien, die wir einhalten sollen und der Zertifizierungsmaßnahmen, muss ich sagen, ich kaufe auch sehr gerne die Produkte, die CSE zertifiziert sind, denn ich weiß aus bester Quelle, dass die ordentlich nachhalten.
Ja, das ist schön. Genau, kann ich auch empfehlen.
Was glaubst du, liebe Sophie, braucht es, damit noch mehr Unternehmen mitmachen? Und zwar nicht nur des Siegels wegen, also nicht nur der Krone, wie du sagst, sondern dass insgesamt das Thema nachhaltiges Agieren noch viel stärker in den Köpfen des Managements ankommt.
Ja, ich glaube, das braucht so zwei Ansatzpunkte. Also einerseits die Nachfrage und andererseits die Sicherheit, dass dieser Aufwand, der dann unternommen wird, auch honoriert wird. Weil ich glaube, es ist schon wirklich sehr herausfordernd, womit Unternehmen im Moment zu kämpfen haben, wirklich auch einfach die letzten 3 Jahre. Das ist also vor allem die produzierenden Unternehmen, und ich meine, das wirkt sich ja dann auch aus. Also ich weiß nicht, Anja, ob ihr davon ein Lied singen könnt. Also das zieht sich ja dann durch, ne? Und wenn du keine Planungssicherheit hast und so weiter, und dann steigen einfach die Anforderungen, und dann gibt es immer wieder neue Gesetzgebungen, die mehr oder weniger sinnvoll sind für die Unternehmen und so. Und also es ist wirklich herausfordernd. Und ich glaube, auch gerade in Deutschland ist es echt für Unternehmen, ist es ein schwieriges Pflaster. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es viele Unternehmen, die wirklich, also die entweder schon da sind oder wirklich gerne auch den Weg dahin gehen. Nur, ich weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, also wir sind ja selber auch CSE zertifiziert. Es ist ein Aufwand, also man muss sich damit beschäftigen und man muss sich wirklich irgendwie eine Struktur geben. Man muss dieses kontinuierliche Verbesserungsprinzip implementieren und man muss sich wirklich Gedanken machen. Also das ganze Unternehmen im Grunde auf ein Gleis setzen, das man selber eben erstmal bauen muss. So. Das ist total sinnvoll und ich glaube, auf lange Sicht zahlt es sich aus. Aber eben in diesem kurzfristigen, ne, wenn, also nehmen wir mal jetzt an, so ein Durchschnittsunternehmen, das braucht ungefähr 2 Jahre, bis es dann wirklich so weit ist, dass es sich zertifizieren lassen kann. Und dann kommt das Siegel da drauf. Und wenn das dann eben nicht honoriert wird oder wenn das dann eben auch nicht erkannt wird, wäre das eine Hürde.
Demotivierend.
Genau.
Ja, verstehe ich. Dann sind es rein wirtschaftlich nur zusätzliche Kosten, die gekommen sind, ohne den Benefit zu sehen. Ja, dann fehlt quasi das, dann ist das ja eigentlich eine gute Verbindung, die Studie aus 2020, die du zitierst hast, dass die Leute bereit sind, mehr dafür zu bezahlen und das honorieren. Ja.
Ganz aus eigener Erfahrung können wir auch sagen, also Verwendo-Team, dass Leute kommen. Ich will nicht sagen, nur wegen dem CSE-Siegel, aber auf jeden Fall, weil man bei uns eine ganz ehrliche, aufrichtige, nachhaltige, ja, ich sag mal, Gesinnung erkennen kann, die tief steckt und mit Expertise verbunden ist.
Gesinnung.
Oh, Gesinnung, Gott, ist kein gutes Wort.
Nein, wirklich. Nicht heute.
Ja, und da kommen Kunden und da kommt eben auch eine ganz bestimmte Nische, weil gerade Menschen, die sich versuchen, nachhaltig in ihrem Leben zu positionieren, die wollen eben gerne ein Siegel, weil es so viele gibt, die eben nur mal ein grünes Produkt haben, aber der Rest.
Naja, oder das ganze Thema Greenwashing, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Also wie viel Grün ist denn wirklich drin? Das ist gerade im Finanzbereich ja immer auch noch sehr, sehr viel. Also gerade das ganze Thema Finanzanlagen und auch Versicherungsunternehmen, sind wir ehrlich, die sich damit Greenwashing auch nicht beliebt machen.
Es ist noch nicht so sehr lange her, da hatte ich eine Dienstreise zu einer Gesellschaft und eine Versicherungsgesellschaft und die sind auch schon einen ganz guten Schritt gegangen, aber wenn ich dann eben alle Entscheider sind nur Männer zum Beispiel, alle die ich treffe, die Frau, die weiblich sind oder sich zumindest weiblich erstmal lesen, das sind Putzfrauen, das sind die Frauen in der Kantine und da fand, also da fehlt mir eben noch was, ne? Da frage ich mich dann schon, wie weit gehen die denn jetzt wirklich? Wie weit denken die denn jetzt wirklich? Oder inwieweit belächeln sie manche Einstellungen in der nachhaltigen Szene vielleicht auch sogar?
Ja, ich glaube, das ist immer noch ein großes Thema und ich glaube, das wird ja was sein, wo dann auch die Zertifizierung gegenwirken kann, zu sagen, okay, schaut mal her, ich schreibe mir nicht nur grün auf meine Farbe und mal jetzt mein Haus grün an, sondern ich gehe in die Prozesse rein und lass da wirklich jemanden von außen drauf schauen, der dann mal checkt, ob das wirklich alles so grün ist, wie ich das so nenne.
Ja, und das CSE-Siegel geht da halt sehr in die Tiefe.
Was ich noch gelesen habe, ist, dass du deine Laufbahn begonnen hast mit der Frage, wie die Schnittstelle Mensch, Natur, Wirtschaft gestaltet werden kann. Hast du in der ganzen Zeit jetzt darauf schon eine oder mehrere Antworten finden können? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Nee, ich habe darauf noch keine Antwort. Es ist immer noch im Prozess und ich frage mich, ob es jemals auch darauf eine finale Antwort gibt, so, weil eben auch einfach, ne, was wir auch am Anfang hatten, die Menschheit an sich einfach ja auch im Werdeprozess ist. Je mehr sie sich entwickelt, umso besser kann sie das verinnerlichen, dass die Natur uns nicht braucht, sondern wir sie und wir am besten mit ihr im Einklang leben können, wenn wir sie eben nicht zerstören, sondern im Gegenteil sie mit Respekt und Würde behandeln. Und dazu zähle ich auch, dass man so ein paar Geheimnisse vielleicht auch einfach als Geheimnisse wahrt. Würde ich jetzt eben in diesen Bereich Gentechnik und so, wo ich das hochproblematisch sehe, vor allem in dem Bereich Lebensmittel erzeugen, was in meiner persönlichen Sicht so ein Risiko ist wie die Atomkraft, weil wir immer noch nicht alles final verstanden haben, was uns da draußen umgibt und dann meinen, in so einer Tiefe da irgendwas auch technisch etwas zu verändern, bei dem ich es sehr anmaßend finde, zu behaupten, ich wüsste, was dann da letztendlich auch in 10 Jahren dann damit passiert. Vielleicht ist das, was ich in diesen Jahren jetzt mitgenommen habe, vermehrt die Idee von Respekt und Demut und Würde von den Lebensprozessen, die uns umgeben und dass wir eigentlich unsere Wirtschaft brauchen, um diese Lebensprozesse aufrechtzuerhalten beziehungsweise wieder in gesunde Bahnen zu lenken. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber...
Auf jeden Fall.
Total, total.
Wie können wir und unsere Hörerinnen euch denn auf eurem Weg unterstützen? Was braucht ihr von uns?
Ja, sowas hier wie dieses Podcast ist sehr unterstützend in dem Sinne, wenn es eben bekannt wird und auch unsere Intention da drin vielleicht auch deutlich wird. Genau, und relativ profan. Nachfragen, Nachfragen, Nachfragen. Jede Person, die irgendwo entweder in einem Laden nachfragt, auch bei den eigenen Lieblingsprodukten, bei dem Unternehmen, das das herstellt, nachfragen. Es gibt doch dieses sehr strenge Nachhaltigkeitssiegel. Warum habt ihr das nicht? Oder wollt ihr das nicht irgendwann einführen? Dieses Schweigen und Hinnehmen, das irgendwie zu überwinden. Gerne nachfragen, gerne direkt im Laden, gerne auch auf Social Media. Die Unternehmen wirklich einfach direkt anspringen. Und tatsächlich glaube ich, also zumindest ist das bei unseren Kunden so, dass die sehr dankbar sind. Also wenn sie wirklich auch so klare Wünsche von Verbrauchern hören, da haben wir es dann auch wieder. Die Unternehmen brauchen irgendwie sowas wie, ja, wenn wir das jetzt umsetzen, ist das denn wirklich das, was ihr haben wollt? Also gehen wir den Weg zusammen oder gehen wir jetzt proaktiv und dann kommt ihr sozusagen nicht mit, ihr Verbraucher? Und wenn die aber eben dieses Signal erhalten, hey, wir wünschen uns das total und genau wie diese Zahlen gesagt haben, wir sind auch bereit, mehr dafür zu bezahlen, dann ist das wirklich sowas wie, ah, okay, dann machen wir das jetzt auch und begeben uns auf den Weg und das wäre meiner Meinung nach das, was wirklich unterstützen würde. Also nicht nur uns, sondern eben auch einfach die Unternehmen unterstützen würde.
Ein sehr schöner Appell. ja, die Macht der vielen.
Genau.
Also so jeder Einzelne, der denkt, ach, es interessiert die doch nicht, was ich denke. Aber wenn es halt irgendwie 1000 machen, dann guckt man da schon hin. Ja, gute Idee.
Ja, und halt eben wirklich, also ne, diese Diskrepanz, weil es gibt ja so viel Marketing, Abteilung und Vertrieb und so weiter. Und alle fragen sich immer, also dieser mysteriöse Verbraucher, so wer ist das, was wollen die und so weiter. Und wenn die dann wirklich mal ein ganz klares Statement kriegen, das ist, also die sind einfach wirklich sehr dankbar.
Ja, auch wieder ein schöner Punkt der Verantwortung der Konsumenten. Also nicht nur zu sagen, es gibt ja nichts, was ich kaufen könnte, ich würde gerne so, sondern das doch einfach aktiv einzufordern. Schöner Gedanke, finde ich sehr gut.
Und man ist manchmal überrascht, dass so ein Unternehmen dann sofort sagt, oh, das ist ein guter Tipp. Also das ist mir auch schon passiert, dass ich jemand angeschrieben habe und die gesagt haben, oh, das nehmen wir sofort auf. Und das dann wirklich umgesetzt haben. Vielleicht war ich nicht die Einzige, das kann gut sein. Aber man kann da wirklich viel erreichen manchmal, wenn das Unternehmen eh schon in die Richtung agiert und sagt, oh, das wussten wir noch gar nicht. Das ist wirklich gut.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Finde ich gut.
Wenn du zu dem Thema Fragen hast, dann kannst du uns gerne schreiben unter verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto. Gibt's Fragen, die du an uns hast, liebe Sophie?
Ja, tatsächlich. Würde ich nämlich gerne wissen, also wie schätzt ihr denn die Bereitschaft unserer Gesellschaft ein, sich mehr um Nachhaltigkeit zu kümmern oder um die Natur zu kümmern und diesen Weg jetzt gemeinsam zu gehen, also die Transformation der Wirtschaft. Wie schätzt ihr das ein oder was kriegt ihr da so mit? Hintergrund ist, ich bewege mich so in meiner Bubble und wahrscheinlich bin ich auch total betriebsblind. Mir hilft es auch total, eine Einschätzung mal von einer anderen Perspektive. Also wie ihr das eben wahrnehmt und wie ihr das seht.
Also aus Beratersicht kann ich sagen, dass schon immer mehr Kunden und Kundinnen zu uns kommen wegen dem Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube da auch, weil wir nicht nur Nachhaltigkeit draufschreiben, sondern es auch beweisen mit dem CSE-Siegel, mit dem DNK, offensichtlich nicht nur Greenwashing betreiben, sondern das wirklich nutzen. Ich kann sagen, dass immer mehr Menschen die nachhaltige Geldanlage wichtig ist, also die wirklich ESG-Kriterien in ihrer Geldanlage, in ihrer Altersvorsorge berücksichtigt haben wollen und auch immer mehr bereit sind, in den Sachversicherungen mehr Geld auszugeben, wenn es denn wirklich nachhaltige Bedingungen hat. Also wenn es der Baum ist wie bei Besser Grün oder die anderen nachhaltigen Konditionen. Von daher das im Finanzbereich zu sehen, finde ich schon stark. Ich habe immer mehr Kunden, die zur GLS-Bank wechseln, also denen offensichtlich nachhaltiges Banking auch wichtig ist. Also was passiert mit meinem Geld, was bei der Bank liegt? Das kann ich sagen. Aus meinen anderen Tätigkeiten kann ich sagen, dass die Generation Z einen großen Einfluss nehmen wird, hoffe ich, auf unsere Gesellschaft, auf die Themen, die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit sind. Also viel weiter weg von diesem Ellenbogen, Wirtschaften, Gedanken, so dieses immer schneller, höher, weiter und immer mehr arbeiten, sondern vielmehr auf, wer bin denn ich eigentlich und was, wo befinde ich mich hier, in welchem Umfeld lebe ich, also in welchem wirtschaftlichen, aber auch naturgeprägten Umfeld lebe ich denn eigentlich und wie kann ich das erhalten? Also ich glaube, dass diese 1,5 Grad da einen größeren Einfluss haben als jetzt auf die anderen Generationen. Also ich bin Gen Y. Und ich habe das Gefühl, dass meine Generation vielfach da noch so, ja, okay, solange es nicht teurer ist. Ja, ich kaufe das nachhaltige Produkt, aber es darf nicht teurer sein. Und ich glaube, das wandelt sich gerade ganz stark. Das finde ich sehr spannend. So, zwei spannende Fragen zum Schluss. Welche Menschen inspirieren dich?
Im Moment, sagen wir mal im Moment. Das ist ja eine Momentaufnahme. Tatsächlich sind es meine beiden Großmütter. In der Tat. Hätte ich auch nicht gedacht, vor 10 Jahren, dass ich das mal sagen würde. Aber kann ich jetzt so sagen, weil die beide in einer Zeit eben gelebt haben, in der es für Frauen einfach schwierig war. Also schwierig war, an Bildung zu kommen, schwierig war, eigene Ideen zu verwirklichen, eigene Sachen umzusetzen. Und meine Großmutter väterlicherseits, die hat trotz 6 Kinder Nachkriegszeit irgendwie gucken, wie sie diese große Familie mit Essen versorgt. alle Kinder durch die Schule gebracht, dass die Abitur gemacht haben, dass die studieren konnten und hat selber, ich weiß nicht wie viele, ich bin immer wieder erstaunt, ich glaube 8 Ausbildungen oder so gemacht, also so dermaßen ihr Leben genutzt und gefüllt mit lauter Sachen und eben auch sehr interessiert. Und auch meine Großmutter mütterlicherseits, die eben immer studieren wollte und die sich das aber eben dann selber angelesen hat, die mehrere Sprachen gelernt hat und immer im Grunde eigentlich in die Schule gehen wollte, weil es alles einfach so spannend war, was die Welt so zu bieten hat. Ja, genau, das inspiriert mich. Also das finde ich toll. Ungeachtet der ganzen Hürden und Schwierigkeiten, ne, die Frauen eben damals in der Zeit hatten, eben ihr Leben gelebt haben und auch ihre Werte gelebt haben und das in die Welt gebracht haben, was sie geben konnten. Also da ist jetzt kein Geschichtsbuch draus geworden. Genau das finde ich gerade sehr inspirierend. Also eben jetzt ohne eine Ehrenmedaille wirklich ein sehr lebenswertes Leben gelebt haben und sehr viel bewegt haben.
Auch ganz viele Unterstützer waren, oder? Also ganz viel unterstützt haben, so deine Großmutter, die 8 Kinder durch die Uni gebracht hat, deine Großmutter mütterlicherseits, die dann ja auch wahrscheinlich viel für Bildung sich eingesetzt hat. Ja, finde ich auch. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Bei mir ist es so, dass ich nicht ein Buch lese, sondern es liegen, glaube ich, 5 Bücher auf meinem Nachttisch und ich lese irgendwie parallel so. Also es gibt einige Sachbücher, die ich gerne lese und ich lese auch sehr gerne Romane. Also den letzten Roman, den ich wirklich richtig gut fand, der mich auch sehr bewegt hat, war von Julie C., das Buch Über Menschen. Tatsächlich, Julie C. finde ich eine herausfordernde Schriftstellerin. Im Gegensatz zu ihren anderen Büchern fand ich dieses Buch sehr persönlich. Genau, und ich lese gerade ein paar Sachbücher. Also ich habe seit letztem Jahr habe ich Bienen und lese mich gerade in die wesensgemäße Bienenhaltung ein. Und ich beschäftige mich mit tibetischem Buddhismus und lese da gerade ein Buch über das Sterben.
Super spannend. Ja,
das sind so, also
spannend. Bücher, die so wie vielseitig. Oh Gott, ich könnte zu jedem jetzt noch 1000 Fragen stellen.
Ja, genau. Aber nein, da musst du deine Leidenschaft zurückstellen, Helene. Tut mir sehr, sehr leid.
So, dann vielen, vielen Dank, liebe Sophie.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich bedanke mich auch. Das war ein ganz tolles Gespräch. Und das hat mir auch als Nachhaltigkeitsbeauftragte von Verwendung, ich will es nur noch mal betonen, wirklich auch Mehrwert gebracht. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.